Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich auch jeden Einzelnen von uns ganz herzlich begrüßen. Wir haben ja einen besonderen Gottesdienst. Und wie der Bruder schon auch in den Begrüßungsworten erwähnt hat, wir dürfen heute Morgen Zeuge sein, dass Gott weiter seine Gemeinde baut. Wir dürfen heute Morgen Zeuge sein, dass Gottes Wort ewige Wahrheit ist. Und wir dürfen Zeuge sein, dass Gott Herzen auch heute noch verändern kann und Menschen einfach eine neue Gesinnung und neues Leben schenkt. Und ich denke, wir können dazu wirklich nur Preis dem Herrn sagen. Denn es ist alles sein Verdienst und seine Gnade auch. Und wisst ihr, als der Herr Jesus sein Werk hier auf Erden verrichtet hat, bevor er dann gen Himmel nach der Auferstehung auch gefahren ist, hat er seinen Jüngern noch wichtige Belehrungen gegeben. Und da ist zum Beispiel dieser sehr bekannte Vers auch aus Markus 16 ab dem 15. Vers. Markus 16 von Vers 15. Und er sagte zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nun, Jesus lehrte sehr klar und deutlich. Zum einen, dass seine Nachfolger, die Jünger, hingehen sollen und das Wort auch weitergeben sollen. Das heißt, das, was sie erfahren haben, diese frohe Botschaft des Evangeliums, soll anderen Menschen gesagt werden. Und dass diejenigen, die gläubig dann werden, die sollen auch getauft werden. Und ich möchte zuerst in diesen 16. Vers auch Gedankliches reingehen. Hier heißt es doch so: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und zuerst wollen wir uns mit dem ersten Gedanken auch befassen, wie es hier heißt: Wer glaubt? Die große Frage ist: Wie wird man überhaupt gläubig? Wie wird man ein Gläubiger? Apostel Paulus, er hatte so schön zusammengefasst im Kolosserbrief, in dem ersten Kapitel, 13. Vers. Er sagt so: Er, das heißt Jesus Christus, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Und all diejenigen unter uns, die es persönlich auch erlebt haben, die wissen es, dass es eine Erfahrung eines Augenblickes ist. Ja, es ist nicht ein gewisser Prozess, wo wir da irgendwie hinkommen, sondern es ist ein Augenblick, wo ein Mensch eben von dem Reich der Finsternis in das Reich auch des lieben Sohnes auch hineingesetzt oder versetzt auch wird. Und die Frage ist, wie geschieht das Ganze? Der Herr Jesus hat ja von seiner Seite alles vorbereitet. Und die frohe Botschaft, sie wird verkündet. Und nun muss dann jeder Einzelne sich entscheiden, ob er diese Botschaft wirklich im Glauben auch annimmt. In dem verlesenen Einleitungswort haben wir in Römer 10 gelesen. Und da möchte ich den 11. Vers jetzt auch zitieren. Römer 10, Vers 11. Da heißt es so: Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht untergehen. Oder wie der Bruder nach der anderen Übersetzung gelesen hat, er wird nicht zu Schanden auch werden. Und meine Lieben, das sagt doch ziemlich viel aus. Der Glaube, der hier angesprochen wird, es ist nicht ein Bekenntnis nur, dass man sagt, ja, ich bin gläubig. Es bekennt sich sehr viele Menschen in unserem Lande, dass sie sagen, ich bin Christ. Aber meine Lieben, wir brauchen diesen errettenden Glauben, wir brauchen diesen Glauben, der uns sozusagen nicht zu Schanden werden lässt. Wenn Prüfungen im Leben kommen, wenn Versuchungen kommen, dann brauchen wir einen Glauben, der wirklich fest gegründet ist auf das Wort Gottes. Und meine Lieben, wir brauchen Heilsgewissheit. Heilsgewissheit, das bekommt derjenige, wenn er tatsächlich neues Leben doch erhält. Das kann doch der Mensch persönlich in dem Sinne auch feststellen. Und der Geist Gottes, wie es uns auch im Römerbrief gesagt wird, Römer 8, Vers 16, er bezeugt es doch sehr klar und deutlich. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden sind. Das ist dieser errettende Glaube. Aber nun auch der Gedanke aus Markus 16, Vers 16, wer da glaubet und getauft wird. Was bedeutet eigentlich Taufe? Taufe, es ist ein öffentliches Bekenntnis dessen, was Gott bereits an unseren Herzen schon vollbracht auch hat. Es ist ein Bekenntnis, dass ich der Sünde gestorben bin, und es ist ein Bekenntnis, dass Gott neues Leben mir gegeben hat. Und so können wir sagen, dass die Taufe eine sichtbare Darstellung dessen ist, was Gott zuvor an dem Herzen, in dem Sinne unsichtbar, ja, inwendig an uns gemacht hat. Die Taufe ist eine sichtbare Darstellung dessen, was Gott unsichtbar an dem Herzen bereits vollbracht hat. Und wisst ihr, der Herr Jesus, er hat nicht nur gelehrt, seine Jünger so zu handeln, sondern er hat es uns doch persönlich auch vorgelebt. Und die Taufe des Herrn Jesus, sie wird in allen vier Evangelien uns auch beschrieben. Und ich möchte uns nach Matthäus 3 das Ganze jetzt auch vorlesen. Matthäus 3 und hier ab dem 13. Vers. Da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes wehrte ihm und sagte, ich habe es nötig, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er ihn gewähren. Und als Jesus getauft war, stieg er gleich herauf aus dem Wasser, und sieh, da öffneten sich die Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und sieh, eine Stimme vom Himmel herab sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und schon bereits aus diesem verlesenen Wort wollen wir jetzt die Art und Weise auch der Taufe betrachten. Und zwar die biblische Form der Taufe geschieht durch das Untertauchen. In Johannes 3, Vers 23 wird uns von Johannes dem Täufer auch ein interessanter Hinweis diesbezüglich auch gegeben. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim. Und jetzt ist es wichtig, weil es viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Zum Untertauchen braucht man eben auch viel Wasser. In dem verlesenen Wort, wo der Herr Jesus sich taufen ließ, da haben wir gelesen, dass der Herr Jesus heraufgestiegen ist aus dem Wasser. Also auch wiederum so ein Hinweis, dass er so gepflegt wurde. Es gibt andere Schriftstellen, da möchte ich jetzt Römer 6, Vers 4 auch zitieren. Da heißt es so: So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir neues Leben leben. Hier gebraucht der Apostel Paulus dieses Bild des Begrabenseins. Und er sagt es auch im Kolosserbrief 2, Vers 12, als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe. Und ich nehme mal an, dass schon sehr, sehr viele von uns bei einer Beerdigung auch anwesend waren und sie wissen, was es heißt, wenn jemand begraben wird. Ja? Er wird in die Erde gelegt, das heißt, man begräbt den Menschen. Und dieses Bild gebraucht jetzt Apostel Paulus, um einfach auch den Gedanken des Untertauchens auch nochmal zu verdeutlichen. Wir haben weiter einen Hinweis bezüglich der Durchführung der Taufe, was der Herr Jesus auch selber uns gibt in Matthäus 28, Vers 19. Da heißt es so: Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum werden uns jetzt hier tatsächlich drei Namen gegeben? Ist es nicht ein Gott, den wir anbeten? Doch. Hier ist es nicht, möchte ich so sagen, nicht einfach eine Taufformel, ja, die wir irgendwie wiederholen, sondern es ist wirklich so, wir haben einen Gott, aber wir haben eben die unterschiedlichen Facetten, ja. Und wenn getauft werden soll, dann möchte der Herr Jesus sagen, dass der Täufling sozusagen die Autorität Gottes in dem Gott, dem Vater, in dem Gott, dem Sohn Jesus Christus, aber auch in dem Gott, dem Heiligen Geist akzeptiert. Ja, diese Autorität in seinem Leben. Jemand hat mal so gesagt, es ist ein Gott und nicht mehrere. Aber es reicht nicht aus, einen Namen dafür zu nennen, sondern, so wie wir auch gelesen haben, auch die Dreieinigkeit Gottes. Wichtig wäre, denke ich, an dieser Stelle zu betonen, wenn getauft wird, dass durch die Taufe an sich keine Reinigung der Sünden auch stattfindet. Wir haben einen sehr wichtigen Hinweis in Offenbarung 1, Vers 5. Da heißt es so: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Das heißt, das Blut Jesu Christi, an das wir glauben, der stellvertretend für uns gestorben ist, das wäscht die Sünden ab und nicht das Wasser auch der Taufe. Durch die Taufe werden wir auch nicht Mitglied einer Ortsgemeinde, denn in Apostelgeschichte 2, Vers 47 lesen wir so: Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. Der Herr tat hinzu. Das heißt, nicht durch die Taufe wird man Mitglied einer Gemeinde, sondern der Herr tat hinzu zu der Gemeinde. Und das ist ja dieser Gedanke, dass die neutestamentliche Gemeinde es so versteht und wirklich praktiziert, dass Gott selber Menschen, die das Evangelium im Glauben annehmen, in das Buch des Lebens auch einträgt. Nun, meine Lieben, warum ist eigentlich die Taufe so wichtig? Wir könnten einen Gedanken weitergeben. Die Taufe ist deswegen für uns persönlich wichtig, weil sie uns ganz einfach Gehorsam lernt. Warum Gehorsam? Weil Gott es doch selber, der Herr Jesus, es uns doch anbefohlen hat, das Ganze auch zu halten. Und wisst ihr, genauso ist die Nachfolge. Es ist dieser einfache, kindliche Glaube, der das Wort Gottes nimmt und es auch im praktischen Leben dann auch auslebt. Und nun komme ich eigentlich zu dem Gedanken, der mich persönlich auch für diese Morgenstunde so angesprochen auch hat. Und ich habe auch das Thema mit überschrieben, bekenne, um gerettet zu werden. Bekenne, um gerettet zu werden. Und ich möchte hier ganz besonders jetzt auch eingehen auf den Gedanken, dass durch die Taufe wirklich dieser wichtige Gedanke uns durch das Wort Gottes auch vermittelt wird. Wir haben bereits in Römer 10 gelesen und ich möchte noch einmal die Verse 9 und 10 uns lesen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Und dieser Gedanke, Jesus Christus im praktischen Leben zu bekennen, der ist immens wichtig. Und ich möchte einfach diese Deutlichkeit einfach mit den Worten unseres Herrn und Heilandes auch weitergeben. Matthäus 10 und hier Verse 32 und 33. Matthäus 10 ab Vers 32. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Eine sehr klare Aussage, oder? Wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich, da werde ich mich auch von meinem himmlischen Vater bekennen. Aber jetzt kommt der nächste Vers. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und meine Lieben, wir haben tatsächlich nur die zwei Varianten. Wir können entweder bekennen oder den Herrn Jesus verleugnen. Im Reich Gottes, in der Nachfolge, gibt es keine Neutralität. Und meine Lieben, wenn Jesus es auf diese Art so sehr deutlich auch bringt, auf den Punkt, die Frage ist, wie verstehen wir das? Ist das so ein gewisses Muss? Oder ist da nicht viel mehr eigentlich der Segen für uns persönlich auch hinterlegt? Wisst ihr, manche versuchen, ein Leben der Nachfolge in gewisser Weise heimlich auch zu leben. Sie wollen, wie man so sagt, anonym einfach bleiben. Sie führen ein anonymes Gott dienen. Aber meine Lieben, wir können es wirklich mit aller Sicherheit sagen, dieser Versuch, er ist noch keinem Jünger Jesu gelungen, anonym zu bleiben in dem praktischen Leben. Das funktioniert einfach nicht. Und darum, meine Lieben, ist doch auch dieser Gedanke, den wir in Matthäus 12, Vers 34 auch lesen, wes das Herz voll ist, das geht der Mund auch über. Es ist völlig unmöglich, ja, tatsächlich in der Nachfolge zu bestehen, wenn wir Jesus nicht bekennen. Es hat sich mal eine Situation zugetragen, dass in Indien ein junger Mensch auch zu dem lebendigen Glauben an Jesus Christus auch gefunden hat. Und er war noch im Studium gewesen, und als sein Vater, seine Familie das auch mitbekommen haben, dann waren sie überhaupt nicht begeistert und waren ziemlich aufgebracht. Und der Vater hat gedroht, auch den Sohn zu enterben, falls sich dieser auch taufen ließe. Und wisst ihr, der Sohn kam in dieser Situation in eine ganz, ganz schwierige auch Lage. Aufgrund auch der Kaste und einfach den Verordnungen auch dort, die damals noch gegolten haben, war das für ihn ganz, ganz schwierig, im Prinzip diesen Weg zu gehen. Er war jetzt nur im Studium, und wenn die Eltern ihn nicht auch finanziell unterstützen, dann kann er im Prinzip ja sein Studium nicht fertig machen. Er konnte sich auch beruflich dann nicht so eben selbstständig auch Geld verdienen. Und so stand er vor dieser ganz, ganz schwierigen Entscheidung. Wie soll er tatsächlich jetzt auch handeln? Er hat alles abgewogen, aber schlussendlich war es ihm so klar, ein heimlicher Jünger Jesu, das war für ihn nicht richtig, so zu leben. Und so entschloss er sich, seine Zukunft in die Hände Gottes auch zu legen. Und nun ist die Frage, wie ist eigentlich die Geschichte ausgegangen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wisst ihr, dass der Vater, dass die Eltern durch den Mut des jungen Menschen, der sich dann taufen ließ, tief angesprochen wurden? Und dass sie dann auch ja zu dem lebendigen Glauben auch gekommen sind. Und natürlich war dann die Freude in dem Haus riesengroß. Der Sohn konnte weiter sein Studium auch machen. Er wurde weiter von den Eltern unterstützt. Und schlussendlich hat er ein, wie soll man sagen, ein glückliches Leben auch geführt, nach menschlichen Maßstäben. Aber meine Lieben, die Geschichte, die ist anders ausgegangen. Sobald die Taufe vorüber war, hat der Vater tatsächlich den Sohn enterbt. Und meine Lieben, das ist genau der Gedanke, mit dem wir uns ganz bewusst auseinandersetzen müssen, wenn wir in die Nachfolge auch treten. Nachfolge bedeutet, dass wir die Kosten auch der Nachfolge überdenken müssen. Die Bekehrung, die Nachfolge oder die Taufe, sie geben uns keine Garantie, keine Verheißung, dass wir nach menschlichen Maßstäben einfach ein ruhiges, ein glückliches Leben führen werden, dass wir beruflich Erfolg haben werden, dass wir reich werden. Das sagt das Wort Gottes uns nicht. Und meine Lieben, wir wollen auch noch diesen Gedanken festhalten, dass es nicht nur genügt, den Herrn Jesus bei der Taufe zu bekennen. Ich denke, das ist auch für uns ganz, ganz klar, sondern es bedeutet wirklich im praktischen Leben das auch ausleben. Und man hat es immer wieder auch gehört, und ich möchte es natürlich unseren Schwestern, die sich taufen lassen, aber uns allen so ans Herz auch leben. Wenn wir im praktischen Leben Jesus nicht bekennen, das ist, können wir sagen, der häufigste Fall oder die häufigste Ursache für Rückfälle. Aber meine Lieben, wir wollen zuerst mal betrachten auch, gibt es auch positive Aspekte dessen, wenn wir Jesus im Leben auch bekennen. Wisst ihr, wenn wir Jesus bekennen, dann werden wir von manchen Versuchungen im Leben auch bewahrt werden. Wir werden einfach verschont werden, weil Menschen um uns herum genau wissen, wie wir eigentlich denken. Ob wir noch jünger sind, zum Beispiel in der Schule, im Studium, wenn unsere Kommilitonen, unsere Mitschüler genau wissen, dass wir an Jesus glauben, dann bin ich überzeugt, werden sie uns nicht zu einer Party einladen. Oder sie werden es vielleicht einmal versuchen, und wenn wir dann auch hier deutlich auch eine Antwort geben und zu Christus bekennen, dann werden sie es mit Sicherheit das nächste Mal nicht mehr auch machen. Das Bekennen, es hilft uns auch ganz, ganz praktisch, eine gewisse Übertretung, eine gewisse Sünde auch zu begehen. Meine Lieben, wenn wir uns dessen bewusst sind, was Jesus Christus für uns getan hat, und wenn wir an unsere Taufe nochmal erinnert werden, wie ich vor so vielen Menschen in der Öffentlichkeit bekannt gegeben habe, was Christus an mir getan hat, und wenn ich dann in Versuchungen bin, dann wird es mir helfen, zu sagen, nein, ich werde den Weg nicht gehen. Auch wenn es mich sozusagen gelüstert, in gewisser Weise diesen Weg zu gehen, nein, ich werde Christus auch treu bleiben. Und dann ist da noch ein Geheimnis in dem Bekennen. Immer wieder, wenn wir bekennen, werden wir in der Nachfolge persönlich gestärkt. Wir werden gefestigt, ja, weil Gott uns persönlich auch damit segnet. Aber es muss, denke ich, uns auch völlig klar und deutlich sein, wie es auch an dem Beispiel gesagt wurde, dass man uns möglicherweise nicht akzeptieren wird. Und nicht nur das, dass man uns vielleicht auslacht, dass wir gewisse Nachteile im Leben auch haben werden. Und meine Lieben, ich bin so dankbar für Gottes Wort, dass es uns auch diese Seite der Nachfolge nicht verschweigt. Wir lesen Lukas 6, Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch verstoßen und schmähen und euren Namen als einen Bösen verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und springt vor Freude, denn seht, euer Lohn ist groß im Himmel. Der Herr Jesus sagt er sehr deutlich. Und darum, meine Lieben, wir leben aktuell in keiner offenen Verfolgung. Und darum gibt es, glaube ich, keine bessere Zeit, sich jetzt in dem Sinne zu üben und es praktisch auch ausleben. Auch wenn Menschen uns vielleicht nicht verstehen, wenn wir ausgelacht werden, aber es ist ganz, ganz wichtig, diesen Weg des Bekenntnisses auch zu gehen. Was mag aber vielleicht ein Grund sein, dass der ein oder der andere, wie soll ich sagen, sich doch zurückhält? Ist es nicht die Menschenfurcht, die uns irgendwie umschleichen möchte? Sprüche 29, Vers 25 sagt so: Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall. Und das wollen wir, meine Lieben, es uns auch wiederum zu Herzen nehmen. Natürlich ist es so, dass wir in diesem Punkt überwinden müssen. Aber Gott sei Dank, dass wir es ja nicht aus eigener Kraft auch machen müssen, sondern der Herr wird uns immer wieder die nötige Kraft und auch Gnade doch schenken. Wie können wir, meine Lieben, Christus bekennen? Mit Sicherheit, wie wir es auch gelesen haben, dass wir mit der Zunge bekennen sollen. Das heißt, da, wo es angebracht ist, Da sollen wir wirklich ein sehr klares Zeugnis auch den Menschen geben. Aber, meine Lieben, auch unser Wandel, es ist doch ein lebendiges Zeugnis. Ohne, dass wir viel Worte verlieren, sondern wirklich nach den biblischen Prinzipien, will ich so sagen, unser Leben ausrichten. Und das bleibt den Menschen nicht verborgen. Egal, wo wir auch sind, Menschen werden es sehen, dass wir anders auch sind. Wir können Menschen anbieten, ganz bewusst, dass wir nicht zuerst sagen, hier bin ich und ich glaube so und so. Wir können auch einen ganz anderen Weg gehen. Wenn wir im Gespräch mit Kollegen sind, mit Nachbarn und wir merken, es bedrückt vielleicht die Person etwas, dann können wir genauso Gebetsunterstützung doch anbieten. Und wisst ihr, auch durch so einen Gedanken bekennen wir sehr klar und deutlich, zu wem wir gehören. Es kann auch das Gebet vor dem Essen sein, ja, ob wir in der Pause in der Schule sind, auf der Arbeit oder irgendwo auch im Restaurant. Das praktische Leben, es muss geprägt davon sein, dass wir Christus bekennen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, da musste ein junger Mann auch zur Bundeswehr gehen und nach einer gewissen Zeit ist er in dem Urlaub zurückgekommen, auch in seine Heimatgemeinde. Und der Pfarrer fragt ihn dann, wie ist es dir als Christ ergangen? Hast du Schwierigkeiten gehabt? Und da hat der junge Mann so lächelnd gesagt, es hat niemand etwas gemerkt, Herr Pfarrer. Es hat niemand etwas gemerkt. Und das ist schon so ein Gedanke, ja? Wie kann es eigentlich sein, ja, dass ein Mensch praktisch lebt, aber keiner es merkt, dass wir Christen sind? Und hier ist ja schon auch der Gedanke, wie ich erwähnt habe, der Menschenfurcht oder auch einer gewissen eben Scham auch verbunden. Aber meine lieben Apostel Paulus, er sagte so deutlich, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und meine Lieben, jetzt möchte ich noch einen Vers von dem Herrn Jesus zitieren, der mir wirklich so zu Herzen auch gegangen ist. Lukas 9, Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wenn der Jesus das zweite Mal auf diese Erde kommen wird, dann zum Gericht, dann gilt dieses Wort für alle Menschen. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch Christus dann schämen. Das heißt, er wird dann sagen, ich kenne dich auch nicht. Und meine Lieben, der Gedanke, der hat mich so tief betroffen. Wer wird sich überhaupt des Herrn Jesus schämen? Es sind doch nicht Menschen, die ferne von Gott sind, die überhaupt nicht gläubig sind, können wir so sagen, oder? Die schämen sich nicht in dem Sinne, weil sie überhaupt auch an ihn nicht glauben. Aber es kann sein, und da wird eine besondere Kategorie sozusagen der Menschen auch beschrieben, die einerseits Gott dienen wollen, aber es sozusagen wirklich bekennen, im praktischen Ausleben, da tut man sich doch irgendwie zurückschrecken und man schämt sich, ja, Christus zu bekennen. Und meine Lieben, dieses Wort, meine lieben Schwestern, ist nicht nur für euch, ja. Dieses Wort, es gilt für uns alle. Und darum möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Markus 16, Vers 16 sagt doch so, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und Römer 10, Vers 9 und 10, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Und ich möchte einfach noch auf diesen kleinen Unterschied jetzt hier, auf diesen Gedanken noch eingehen. Wie werden wir eigentlich selig? Werden wir nicht durch den Glauben selig? Beide Schriftworte betonen es doch sehr klar und deutlich. Ja? Wer glaubt, der wird selig werden. In Markus haben wir jetzt noch den Zusatz, wer glaubt und getauft wird. Und Apostel Paulus hat es hier für wichtig auch angesehen, diesen Gedanken auch nochmal, wer glaubt und sozusagen bekennt, zu erwähnen. Und so können wir sagen, eigentlich haben wir hier das Gleiche in beiden Versen. Glaube haben wir in beiden Versen, aber das Bekennen haben wir auch in beiden Versen. Einmal durch die Taufe bekennen wir es. Und Apostel Paulus geht hier nicht direkt auf die Taufe ein, aber er sagt, wer es bekennt. Aber meine Lieben, wie ist es? Werden wir wirklich nur selig, wenn wir tatsächlich auch getauft werden? Ich denke, es gibt genügend Schriftstellen. Da ist auch der Schächer am Kreuz ein sehr gutes Beispiel, dass der Glaube allein uns errettet. Der Schächer am Kreuz, er hatte nicht die Möglichkeit gehabt, sich taufen auch zu lassen. Und aus den Worten des Herrn Jesus können wir sehr deutlich entnehmen, dass der Schächer am Kreuz auch im Paradies ist. Aber meine Lieben, für alle anderen, die die Möglichkeit haben, sich taufen zu lassen, ist dieses Bekennen ganz, ganz wichtig. Dass wir einerseits zu dem Glauben an den lebendigen Gott kommen und dann sozusagen diesen Glauben in der Nachfolge durch das Bekennen auch bewahren. Gott möge es uns allen gelingen lassen. Amen.